Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 66 steht an. Wir nehmen auf am Dienstag, dem 7. Oktober um 18 Uhr abends. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Sponsoren Omnium und Upscaler.ch. Heute kommt unsere Deals of the Month-Folge mit den wichtigsten Deals vom September. Guy, wie sieht unser Programm heute genau aus?
Ja, wie immer starten wir die Deals of the Month-Episode mit unserem Burnrate Market Snapshot. Ein kurzer Rückblick auf die Facts and Figures im Schweizer Startup-Ökosystem des letzten Monats. Und dann kommt das Pièce de Résistance der Folge. Das sind die Deep Dives in drei Deals. Heute haben wir auf dem Programm den Exit von Lakera, dann die Finanzierungsrunde, die Series B von Auterion, ein weiteres ETH-Spin-off. Und zum Schluss kommen wir auf die Series B von Deskbird zu sprechen. Wir beleuchten jeweils, wie sich die Firma entwickelt hat, wie die Finanzierungshistory aussieht und wer die beteiligten Investoren bzw. Käufer sind.
Genau, es hat natürlich noch viele andere Transactions gegeben im September, die wir gerne kommentiert hätten, aber wir versuchen jeweils eine gute Mischung aus Themen und unterschiedlichen Stages zu bieten. Wenn jemand von euch mehr von einer anderen Transaktion hören möchte, könnt ihr dies gerne als Hörerfrage bei uns einbringen. Lass uns gleich mit dem Rückblick starten, Guy.
Ja, unsere Industrie ist definitiv zurück aus den Sommerferien. Im September haben wir 34 Finanzierungsrunden mit einem Investmentvolumen von 250 Millionen gesehen. Im Vergleich, im August, während den Sommerferien, wurden rund 14 Runden mit einem Finanzierungsvolumina von 120 Millionen kommuniziert. Somit ist für den September eine Verzweieinhalbfachung in Sachen Runden und das Volumen hat sich auch mehr als verdoppelt. Der größte Deal, also in Sachen Finanzierungsrunden, war die 130 Millionen US-Dollar-Runde von Auterion, einem KI-Drohnen-Startup. Ist zwar neu eine US-Company, muss man hier auch mit einem Wermutstropfen sagen. Dann die 31 Millionen Series C von Catis, ein Biotech-Unternehmen, das haben wir auch beleuchtet in Burnrate im September, die Finanzierungsrunde. Und dann die 24 Millionen US-Dollar-Runde von Corintis, dem EPFL-Spin-Off. Erwähnenswert finde ich auch die 14,5 Millionen Euro-Pre-Seed-Runde von Unbound Potential, die europaweit für Furore gesorgt hat von der schieren Größe einer Pre-Seed-Runde. Preise und Grants wurden rund 2,5 Millionen vergeben. Das ist auch wieder eine Verzweieinhalbfachung gegenüber dem August. Exits. Im September hatten wir 12 Exits, wobei hier nicht alles klassische Startup-Exits sind, sondern ein paar waren auch einfach etablierte Firmen, die verkauft wurden. Für zwei Firmen wurden da auch größere dreistellige Beträge kommuniziert. Das ist die Übernahme des IT-Unternehmens Duagon durch Knorr Bremse. Da wurden rund 500 Millionen Euro bezahlt, beziehungsweise sobald die Transaktion ganz über die Bühne ist. Und für Lakera, das ist ein 300 Millionen US-Dollar Exit an Checkpoint Software Technologies. Da gehen wir dann ins Detail später in der Folge. Sonst noch Nennenswertes im Schweizer Ökosystem oder für die Schweiz. Die Schweiz wurde im September erneut, ich glaube das 13. oder 14. Jahr in Folge, als innovativstes Land gekürt. Und dann fand auch noch der Top 100 Startups Event statt. Und da wurden wieder die Startups ausgezeichnet. Den Report, den verlinken wir in den Shownotes. Und Corintis war Nummer 1. Gratulation. Und Lakera mit dem Exit kam auf Nummer 18.
Ja, vergleichen wir das noch kurz mit dem Vorjahr. In unserem Dealsheet entnehme ich, dass letztes Jahr im September 196 Millionen Schweizer Franken in Schweizer Startups investiert wurden. Das heißt ein Plus von 22% in diesem Jahr. Die 196 Millionen wurden in 20 Runden investiert. Hier haben wir dieses Jahr also 1,7 Mal mehr Runden gesehen. Also eine positive Bilanz für das Schweizer Ökosystem. Jetzt setzen wir das Ganze noch kurz in einen europäischen Kontext. Laut tech.eu europäische Tech-Firmen haben im September 2025 8,4 Milliarden Euro geraced. Das ist ein starkes Wachstum gegenüber dem August 25, als in Europa nur 3,2 Milliarden investiert worden sind, weil wahrscheinlich noch viel am Strand saßen oder lagen. Die Zahl der Deals stieg ebenfalls stark an. Im September wurden 367 Transaktionen gemeldet, verglichen mit 189 im August. Sektoren mit hohem Kapitalinteresse waren insbesondere natürlich KI, dann Cloud-Technologien und auch Fintech. Geografisch dominierten einige wenige Länder. Zum UK führte die Liste an, gefolgt von Frankreich, den Niederlanden, Schweden und Deutschland. Diese fünf Länder deckten rund 80% des Kapitals ab. Der Sprung von August zu September war extrem stark, also von 3,2 auf 8,4 Milliarden. Das heißt eine Steigerung von circa 163%. Das ist doch substanziell. Solch ein Spike deutet darauf hin, dass einige große Runden, also Leuchtturmdeals, den Monat geprägt haben. Ja, anstatt dass der Markt eben gleichmäßig gewachsen wäre, auch Tech.io weist darauf hin, dass es stark von wenigen großen Deals getrieben war. Im Vergleich zu September 2024 ist das Kapitalvolumen ungefähr verdoppelt worden. Die Anzahl der Transaktionen wuchs nicht ganz so dramatisch, was wiederum bestätigt, dass das Wachstum primär durch größere Einzelfinanzierungen statt durch eine Masse kleiner Deals getrieben wurde.
Ja, man kann zusammenfassen, September ein starker Monat für die Schweiz und für Europa. Aber man muss auch gestehen, der Anstieg ist vielleicht auch ein bisschen der Saisonalität geschuldet. Nach dem Ferienmonat August kommt häufig ein sehr starker September.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Kommen wir zu unserem ersten Deal of the Month. Lakera.ai, ein Schweizer AI-Security-Startup, wurde von Checkpoint Software Technologies übernommen. Also quasi für KI-Startups aus der Schweiz ist das ein wichtiger Meilenstein, kann man sagen. Gegründet 2021, jetzt 2025 ein Exit, und zwar zu einer Bewertung von rund 300 Millionen Dollar. Wir haben über die Finanzierungsrunden von Lakera bereits in den Episoden 3 von 22 berichtet und diese Erfolgsstory eng mitverfolgt. Yagi, lass uns als erstes tiefer auf Lakera eingehen. Wer sind Ihre Kunden? Welches Produktangebot haben Sie? Und wo operiert Lakera eigentlich?
Ja, unbedingt. Lakera war bereits von Anfang an international aufgestellt. Sie haben Büros in Zürich und San Francisco bewusst ganz früh aufgebaut, damit sie die Brücke zwischen Europa und den USA schlagen konnten. Damit konnten sie einerseits vom ETH-Umfeld profitieren, andererseits hatten sie aber auch direkt Zugang im Silicon Valley und zu US-Marktmitspielern. Ihre Kundenbasis ist beeindruckend für eine so junge Firma. Sie betreuen bereits einige Fortune 500 Unternehmen, sowie natürlich viele Startups, gerade die KI in kritischen Prozessen einsetzen. Zudem arbeiten sie auch mit Microsoft zusammen, da wurden auch größere Partnerschaften annonciert in letzter Zeit. Und das zeigt, sie sind eben schon lange nicht mehr in der Pilot-Stage, sondern arbeiten mit großen Tech-Playern zusammen.
Ja, man kann sagen, Marktvalidierung ist sicherlich gelungen und dies mit zwei Kernprodukten. Lakera Red, das ist eine Pre-Deployment Assessment Tool. Damit können Unternehmen ihre KI-Systeme vor dem Einsatz testen, also Schwachstellen und Angriffsflächen identifizieren. Dann haben sie zweitens Lakera Guard. Das ist die Runtime-Lösung, die während des Live-Betriebs Angriffe erkennt und blockiert. Besonders geht es da um Prompt Injection, Data Leaks oder sogar Modellmanipulation. Beide Produkte greifen auf ihr sogenanntes Gandalf-Netzwerk zurück. Das ist eine riesige Datenbasis mit über 80 Millionen Angriffspatterns, die ständig für Red Teaming und Abwehr weiterentwickelt werden.
Ja, und die Tech, die funktioniert auch sehr gut und sei extrem schnell. Gemäß eigenen Angaben von Lakera, wie sie uns gesagt haben, haben sie eine extrem niedrige Latenzzeit von unter 50 Millisekunden. Das ist wirklich enorm schnell, das merkt man praktisch nicht bei der Nutzung. Dann haben sie eine sehr hohe Erkennungsrate von den Angriffen, über 98%, und ganz wichtig, eine sehr niedrige False-Positiv-Rate von weniger als 0.5%. Also da schlägt nicht immer gleich ein Wecker, wenn da irgendwas passiert. Wenn diese Zahlen schon nur ansatzweise korrekt sind, ist es natürlich wirklich extrem beeindruckend.
Ja, also eine Plattform, die den ganzen AI-Lifecycle absichert, vom Pre-Test über den Betrieb bis hin zur kontinuierlichen Verteidigung. Spannend finde ich auch, dass sie nicht auf ein Modell oder einen Anbieter beschränkt sind, sondern modellagnostisch aufgestellt sind.
Ja, modellagnostisch, das heißt hier jetzt in diesem Kontext, Unternehmen können mit OpenAI, Anthropic, Google oder eigenen LLMs arbeiten und Lakera nutzen. Lakera kann sich in all diese Umgebungen einklinken und unterstützt überdies auch mehr als 100 Sprachen, was natürlich für einen globalen Rollout extrem wichtig ist. Das zeigt, sie sind nicht nur für den US- bzw. englischsprachigen Raum interessant, sondern haben die Tech effektiv für einen globalen Markt aufgebaut.
Ja, das macht das Bild ein bisschen klarer. Große Enterprise-Kunden, Technologie mit echter Tiefe und dann sind sie noch internationale präsent von Tag 1. Ja, und jetzt kommt der Exit. Checkpoint kauft die Firma für rund 300 Millionen Dollar, wie schon gehört. Strategisch ist das für Checkpoint ein Volltreffer, oder?
Check, könnte man sagen. Checkpoint bekommt damit nicht nur eine Technologie, sondern auch ein Team und ein Standort, den sie in ein globales KI-Security-Zentrum in Zürich umwandeln wollen. Ihr Ziel ist es, mit der Akquisition von Lakera eine führende Position in einem Markt, der gerade am explodieren ist, zu sichern. AI Security ist eines der aktuell heißesten Themen weltweit und eben gerade an der Intersektion zu KI und Security höchst relevant.
Ja, vielleicht lohnt es sich noch kurz über Checkpoint zu reden. Man kann eigentlich sagen, dass Checkpoint ein Urgestein in der Cybersecurity ist, gegründet 1993 in Israel. Viele von euch waren da noch nicht auf der Welt. Heute sitzen sie in Tel Aviv und in den USA und seit 1996 sind sie an der Nasdaq gelistet mit dem Ticker CHKP. Auch bei ihnen ist es schnell gegangen, also in nur 3 Jahren den IPO nicht schlecht. Man kann also sagen, ein israelisches Erfolgsbeispiel aus den 90er Jahren. Aber wie läuft es heute bei Ihnen?
Ja,
bei
Checkpoint könnt ihr rasch googeln, da findet man extrem viel. Es ist eine börsenkotierte Firma, wie du gesagt hast, am Nasdaq. In 2024 haben sie rund 2,6 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Ihre aktuelle Marktkapitalisierung, die liegt bei etwa 22 Milliarden. Die 2,6 Milliarden Umsatz ist natürlich sehr schön, aber das Wachstum, das stagniert etwas, lag in den letzten Jahren bei 5-10% jeweils. Dafür sind sie extrem profitabel. Im 2024 haben sie ein EBITDA von 940 Millionen erwirtschaftet, also eine Marge von mehr als 35%.
Ja, das ist, kann man sagen, Portokasse, die 300 Millionen, die man hier aufgewendet hat. Ja, mit solchen Gewinnen können Sie natürlich locker einen solchen Deal stemmen. Und strategisch passt perfekt in das Portfolio. Also erstklassige Technologie von der ETH, rasch wachsend bei guten Kunden. Die Übernahme kann den Rollout von Lakera jetzt zusätzlich beschleunigen durch das Netzwerk von Checkpoint. Lass uns kurz etwas tiefer in die Finanzierungshistory von Lakera eintauchen. Wie gesagt, haben wir bereits über diverse Runden berichtet, aber lass uns vielleicht einen kurzen Review machen an dieser Stelle.
Ja, unbedingt. Wir versuchen das auch kurz zu halten. Wir haben gesagt, wo das ihr mehr Informationen findet. In 2021 wurde Lakera gegründet. Ein paar Monate später haben sie bereits eine Pre-Seed-Runde aufgenommen. Damals wurden 1,1 Millionen bei einer Pre-Money von 5 Millionen geraced. In 2023 folgte dann die Seed-Runde in der Höhe von 10 Millionen US-Dollar mit mehreren Closings. Episode 3, Klammerbemerkung. Diese Runde wurde von Red Alpine angeführt mit Beteiligung von Fly Ventures, Innovia und einigen Angels, darunter auch Köpfe aus der Security-Branche und der SaaS-Szene aus dem Silicon Valley. Die Bewertung wurde damals bei 22,5 Millionen Pre-Money angesetzt, wobei einige, sehr wahrscheinlich Bridge-CLAs, mit besseren Konditionen gewandelt wurden.
Ein Jahr später hat die Firma erfolgreich die Series A geraced. In der 20 Millionen US-Dollar-Runde war mit Atomico ein europäischer Top-Tier-VC mit Hauptsitz in London im Lead. Dazu kamen die beiden Corporate Venture-Gefäße von Dropbox und City Venture und die bestehenden Investoren Red Alpine, Fly Ventures, Innovia Capital und die Business Angels haben ebenfalls mitgemacht. Die Post-Money-Bewertung ist mit dieser Runde bereits auf 65 Millionen Schweizer Franken angewachsen. Man kann sagen, eine schöne Verdoppelung.
Nun, ein Jahr später wird die Firma für 300 Millionen US-Dollar verkauft. Das ist schon ein krasser Anstieg. Fassen wir das mal zusammen. 10 Millionen Seed, dann 20 Millionen Series A. Also insgesamt wurden 30 Millionen Equity-Kapital aufgenommen von Lakera. Und jetzt eben nach dieser Series A, 65 Millionen, ein sehr schöner Step-up zum Exit ein Jahr später auf 300 Millionen. Das ist ein 4,6x auf diese Bewertung. Lass uns doch noch kurz in die modellierte Cap-Table einsteigen. Sieht nach einem guten Venture-Exit aus, würde ich jetzt mal sagen. Wir gehen mal davon aus, bei diesen Multiples da kamen nicht groß Lick-Präferenzen zum Vorschein. Die müssen extrem hoch gewesen sein, wenn die da das Bild verzerren würden im Exit. Aber das kann natürlich sein, da sind wir nicht 100% sicher. Ich beginne mal mit den ersten Investoren, die in der Seed-Runde investiert haben. Das sind Top-Multiple, 27x in nur 4 Jahren.
Ja, hier sprechen wir endlich einmal von einem richtigen Venture-Exit. Die nächsten Investoren in der Seed-Runde haben 7,5 bis 9 Mal gemacht in nur 2 Jahren. Auch das sehr toll. Und auch für die Series A-Investoren war der Deal mit 4,5x ein schöner Exit, gerade wenn man die kurze Haltedauer anschaut.
Also wie gesagt, wenn keine Sondereffekte aus dem Shareholder-Agreement zum Zuge gekommen sind, das ist ein Top-Exit für Business Angels, ein sehr guter Exit für Seed-Investoren. Und für die Series A-Investoren sehr wahrscheinlich auch befriedigend, wobei die vielleicht lieber noch weit gemacht hätten mit der Firma, damit sie auch zu einem höheren Multiple verkaufen können. Was wir nicht wissen, ist, ob die Investoren und auch die Gründer die Option hatten, Shares von Checkpoint zu präferierten Konditionen zu übernehmen, anstatt das Cash.
Ja genau, wenn die Gründer keine Secondary Transactions gemacht haben und mit dem Team zusammen die Stammaktien gehalten haben bis zum Exit, dann hatte ihr Anteil circa einen Wert von 144 Millionen US-Dollar. Das ist doch ein schöner Erlös für 4 Jahre harte Arbeit. Well done, können wir sagen.
Ja, absolut. Gratulation ans Team und die Investoren für den Exit. Super gemacht. Lass uns jetzt noch kurz über den größeren Kontext sprechen. Was bedeutet so ein Exit für die Schweiz und für unser Deep-Tech-Ökosystem?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Guy. Also es hat eben mehrere Ebenen. Erstens Talente. Lakera war stark mit der ETH Zürich verbunden. Die Gründer kommen aus dem AI-Forschungsumfeld, das jetzt ein globaler Player wie Checkpoint hier ein AI-Security-Zentrum in Zürich aufbaut. Das ist ein riesiger Talentmagnet. Junge Forscherinnen und Entwickler sehen, man kann hier in Zürich eine globale Karriere starten, ohne zwingend in Silicon Valley zu gehen.
Oder dahin gehen zu müssen unter den aktuellen Konditionen. Das Zweite, was wir wieder aufnehmen möchten, ist, ja, super Branding für das Schweizer Deep Tech Ökosystem. Wenn man jetzt neben Datalean, das wir in der letzten Deal of the Month Folge gehabt haben, jetzt auch Lakera nehmen, beides Exits in relativ kurzer Zeit, dann sind das schon ein starkes Signal. Die Schweiz kann mehr als nur Biotech und Fintech. Sie kann AI-First-Companies bauen, die global gefragt sind.
Genau. Und drittens, wir haben internationale Käufer. Das ist ein Nasdaq-notiertes Unternehmen aus Israel für 300 Millionen, ein junges Zürcher Startup übernimmt, ist ein Beleg dafür, dass globale Konzerne die Schweiz auf dem Radar haben. Das schafft Vertrauen bei Investoren, aber auch bei Gründern. Ein Exit muss nicht immer in die USA führen. Käufer schauen aktiv hierhin.
Und noch Positives zuletzt für unser Venture-Ökosystem und unsere Szene. Ich meine, viele Fonds, wir auch, kämpfen oft mit der Frage, ob Deep-Tech-Exits oder signifikante Deep-Tech-Exits in der Schweiz überhaupt möglich sind. Lakera liefert hier ein klares Proof of Concept. Ja, es geht und es geht auch schneller als gedacht. Also insgesamt ein Mehrfachsignal für Talente, Investoren und für Käufer. Lakera ist nicht nur ein einzelner Erfolg, sondern ein Baustein für den Ruf der Schweiz als Deep Tech Nation.
Ja, was eben auch zeigt, die Schweiz kann in wenigen Jahren global relevante Security Champions hervorbringen. Auch ein weiterer Beleg, dass eben unsere Fund-These bei Coyo Capital funktioniert. Vielleicht noch off the record kurz. Ich wurde die letzten Tage ein paar Mal gefragt, ja, hat Lakera jetzt nicht zu früh verkauft? Ich meine, das könnte man auch nochmal kritisch in die Runde werfen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Man müsste, wir haben ja gehört, was die Returns waren, und die Returns waren ja in der Tat wahrscheinlich sehr gut, wenn alle unsere Zahlen akkurat sind. Das beantwortet aber die Frage nicht. Die Frage ist eigentlich die, hätte Lakera mit einer entsprechenden Finanzierung die Firma weiter ausbauen können, aufbauen, expandieren können und dann für nördlich von 1 Milliarde verkaufen? Das war die konkrete Frage, die mir heute gestellt worden ist von einem bekannten VC. Und dann wäre der Return noch viel größer gewesen und dann könnte man wirklich von einem Home Run sprechen, also von einem 100x Case. Und das war er hier nicht. Und diese VC hat dann auch klar gesagt, es sei ein weiteres Indiz dafür, dass Schweizer Firmen zu früh verkaufen. Und das möchte ich einfach hier noch erwähnen. Oder das ist sicherlich etwas, was man jetzt, wir können dieses Fass jetzt nicht auftun, sonst sind Guy und ich noch um Mitternacht hier. Aber sicherlich ein spannendes Thema, das wir vielleicht auch mal in einer Kolumne besprechen können oder so, oder in einem eigenen Podcast besprechen können. Was ist eigentlich das Risiko, den Case weiterzutreiben? Was kann passieren, wenn man jetzt eben nicht verkauft? Weshalb das Angebot annehmen, das zwar gut ist, aber nicht extrem gut? Das sind alles so Fragen, die natürlich einen Gründer oder die Gründer wahrscheinlich auch diskutiert haben in diesem Fall und die Verwaltungsräte. Trotzdem haben sie sich entschieden, das Geld vom Tisch zu nehmen und nicht weiterzumachen. Spannendes Thema, aber ich schlage vor, Guy, hast du noch einen Punkt zu meiner Aussage oder wollen wir zum zweiten Deal gehen?
Ja, ich meine, wenn du das Wort übergibst, ich habe immer irgendeinen Kommentar. Also ich, absolut, ich meine, das haben wir auch, als wir das kurz angetönt haben, dass sie verkaufen in der Folge irgendwie 63, haben wir das angetönt, das ist sehr ein früher Exit. Ich meine, als wir die Folgen aufgenommen haben, da habe ich wirklich gedacht, hey, das ist wirklich ein Thema, da die können so einen Home Run generieren. Ja, ich denke, 300 Millionen, das ist jetzt gerade so für mich auf der Kippe. Ist es wirklich, ist ein super Exit für die kurze Zeit, aber hätten sie es nicht wirklich geschafft, mal Relevanz aus der Schweiz aufzubauen und nicht so, ja, vielleicht 10 Millionen Umsatz, weil es wird jetzt nicht genau, und hätten sie das nicht auf 100 Millionen pushen können, was hätte es gebraucht? Also, super Thema.
Okay, dann lasst uns zur nächsten Transaktion kommen. Unser nächster Deal des Monats dreht sich um ein Deep Tech Scale-Up mit Schweizer Wurzeln, das international schon lange hohe Wellen schlägt. Auterion, sie haben gerade eine Series B Finanzierung über 130 Millionen Dollar abgeschlossen. Eine der großen Runden, die wir in der Schweiz in diesem Jahr gesehen haben. Ja, Guy, vielleicht steigen wir zuerst mit der History des Unternehmens ein. Wo kommt Auterion eigentlich her?
Ja, Alterion ist an der ETH Zürich entstanden. Die Gründer Lorenz Meyer, Kevin Santori und einige weitere Forscher waren schon lange aktiv in der Open Source Community rund um PX4. PX4, für die, die es nicht kennen, das ist eine der meistbenutzten Open Source Flugbetriebssysteme für Drohnen. Das hat sich mittlerweile weltweit als Standard durchgesetzt, weil es skalierbar, modular und kostenlos nutzbar war. Und ja, das kam ursprünglich aus der ETH-Laborszene. Alterion hat diese Technologie professionalisiert und ja, man könnte sagen, quasi die Brücke geschlagen zwischen Community und Enterprise Software.
Ja, ist ein guter Vergleich. Also Open Source als Basis und Alterion hat daraus ein kommerzielles Betriebssystem für Drohnenflotten gemacht, das Alterion OS. Das wird heute sowohl von kommerziellen Kunden wie die Energie- oder Logistikbranche eingesetzt, als auch von Verteidigungsorganisationen.
Ja, genau. Und dazu kommt auch Hardware wie Skynode X, das Standarddrohnen sofort mit Konnektivität, Autonomie und Cloud-Anbindung ausstattet. Und das macht Alterion natürlich extrem spannend, weil sie nicht nur Software bauen, sondern ein ganzes Ökosystem für Drohnen ihren Kunden anbieten können. In den News, da hören wir oft das Schlagwort Drone Wall zur Verteidigung der europäischen Ostgrenze. Und es ist genau hier, wo die Technologie von Alterion mit Autonomie und KI eingesetzt werden will, mit autonomen Drohnen Angriffe gezielt, effizient und ohne die Gefährdung von Menschenleben abwehren.
Lorenz Meyer hat kürzlich gesagt, dass sie einen Vertrag mit der Ukraine abgeschlossen haben und bereits 33.000 Einheiten in diesem Jahr in die Ukraine liefern. Das Projekt sei am Laufen und trägt dazu bei, dass sich die Ukraine verteidigen kann. Die Firma ist gemäß Lorenz bereits Cashflow positiv und sie sehen eine beschleunigte Nachfrage aus Europa.
Ja, sind wir mal wieder Dual User, wahrscheinlich vor allem aus dem Verteidigungssektor machen sie Umsatz. Dieses Thema ist absolut in Europa angekommen und in Sachen Drohnen, da hinken wir den USA und auch anderen Ländern extrem hinten nach. Politiker haben aber auch gerade mit den Vorfällen in Dänemark, Norwegen und auch Deutschland, wo Flughäfen gesperrt werden mussten wegen Drohnenangriffen oder Drohnenspionage, realisiert, dass sie hier jetzt effektiv rasch handeln müssen, um die nationale Sicherheit gewährleisten zu können.
Ja, das kann man so sagen. Geografisch hat Alterion in Zürich gestartet, aber früh ein Büro in den USA aufgebaut und ihren Hauptsitz auch dahin verlegt, um eben näher an die großen Defense-Kunden heranzukommen. Deshalb sind sie hauptsächlich in den USA aktiv und arbeiten eng mit dem US Department of Defense bzw. dem Department of War zusammen. Dort haben sie Verträge für Aufklärung, Swarming und Einsatzkoordination.
Ah, ich finde es top, dass ein ETH-Spin-off es geschafft hat, als Open Source Code ein global relevantes Unternehmen zu bauen, das jetzt sowohl zivile als auch militärische Anwendungen adressiert. Hätte Europa früher gehandelt, also den Defense-Aufbau nach dem Start des Ukraine-Kriegs direkt gestartet, dann wäre jetzt Alterion vielleicht heute noch ein europäischer Player und nicht ein amerikanischer Player. Alterion ist wiederum ein Drohnencase, der sich von der rein zivilen Anwendung in die Defense verschoben hat. Das kommt euch jetzt vielleicht bekannt vor von unserem Podcast bereits in der letzten Deal of the Month Episode bei der Übernahme von Daedalene und Destinus haben wir den Shift von Civil Drone Use zu Dual Use im Detail diskutiert. Max, du warst ja lange sehr skeptisch gegenüber Drohnen-Cases. Ich mag mich da noch an viele Cases, die wir ja in der frühen Phase des Investmentprozesses oder auch in einer späteren angeschaut haben, diskutiert haben. Und diese Deals, Alterion, Daedalene, gibt dir das Hoffnung für das Schweizer Drohnenökosystem und Cases? Ändert das deine Einstellung ein wenig? Und was muss ein Drohnen-Startup heute mitbringen, um erfolgreich sein zu können?
Ja, das ist eine gute Frage, auch eine schwierige Frage, muss ich sagen. Ich glaube, der Markt hat sich schon ein bisschen verändert und was eigentlich so ein bisschen Tipping Point war, ist, glaube ich, uns allen klar, das ist der Krieg, oder? Dann, das bedeutete, dass Drohnen-Startups sofort einen neuen Use Case hatten und die Drohnen-Cases oder Startups eben schnell waren und wo es auch Sinn gemacht hat, diesen Use Case anzuwenden, haben sich auch sehr schnell angepasst und dieses Dual-Use dann auch angewendet. Wobei, wir können jetzt natürlich auch hier wieder über den Begriff Dual-Use philosophieren. Ich meine, Dual-Use heißt häufig, 90% vom Umsatz wird an einem Ort gemacht oder so. Und von daher, ja, mit Vorsicht zu genießen. Zurück zu deiner Frage. Also erstens, es gibt extrem viele Drohnen-Startups. Das hat auch die Financial Times am Donnerstag geschrieben. Und sie haben eine Analyse des Drohnen-Startup-Marktes gemacht. Der hat ganz klar gezeigt, und das stützt auch meine These, es gibt einfach viel zu viele Cases. So. Diese Cases haben alle nicht funktioniert, weil sie die gesetzlichen Grundlagen nicht erfüllt haben. Da muss man jede Jurisdiction, jedes Land einzeln anschauen, sehr unterschiedlich. Da gibt es Länder, die sehr weit sind. Es gibt Länder, die sind überhaupt nicht weit, was es dann auch sehr schwierig macht, den Case zu skalieren, weil das immer nationale Jurisdictions sind, die man entsprechend anschauen muss. Deshalb war ich sehr skeptisch, weil ich wette nicht gegen Staaten. Wenn irgendein Government irgendwie ein Gesetz anpassen muss, das wissen wir beide, also wissen wir alle, das kann Jahre, Jahrzehnte gehen. Da gibt es ganz viele andere Cases, wie die Roboter-Auslieferungs-Cases. Im Moment haben wir auch schon besprochen von i.ch hier in Zürich, können wir ganz viele Cases anwenden. Also immer dort, wo ein Regulator eine Bewilligung geben muss, dann bin ich skeptisch, weil das nicht beeinflussbar ist. Dann ist der Staat dahinter, der Staat hat eigene Gesetze, oder das geht dann halt so lange, wie es braucht. Bürokratie ist ein Thema und so weiter und so fort. Long story short, was man jetzt gesehen hat, ist, dass gewisse Drohnen-Startups trotzdem funktionieren. Warum funktionieren sie? Weil sie eben einen Use Case gefunden haben, der vielleicht eine Nische ist, aber in dieser Nische sind sie dann vielleicht maßgebend, oder? Und Auterion hat sich einfach sehr, sehr clever positioniert. Weil es ist kein klassisches Drohnen-Startup, sondern Lorenz Meyer und sein Team waren sehr intelligent, indem man sich eben genau dorthin begeben hat, wo auch der Markt stattfindet, nämlich in die USA. Und dort hat man dann sehr schnell auch größere Kunden gewinnen können. Und ich glaube, das ist das Einzige, was funktioniert. Jetzt würde ich als VC in ein Seed-Drone-Startup investieren? Nein, weil es ist extrem binär, weil man überhaupt nicht abschätzen kann, wie sich das Ganze entwickelt. Und deshalb bin ich noch immer skeptisch Drohnen-Startups gegenüber. Es würde mich jetzt sehr überraschen, wenn Koyo Capital, also unser Fonds, in ein Drohnen-Startup investieren würde. Sag niemals nie. Ich möchte jetzt niemand davon abhalten, uns sein oder ihr Pitch-Deck zu schicken. Überhaupt nicht. Wir schauen uns alles sehr, sehr gerne an. Aber hier habe ich einfach noch immer meine Fragezeichen. Obwohl es jetzt ein paar Cases gegeben hat, die funktionieren. Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling oder keinen Sommer. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Deshalb muss man den Markt hier mit Argusaugen beobachten und das werden wir auch tun.
Und da können jetzt alle Gründer, die ein Drohnen-Startup haben und sich bei uns bewerben, natürlich an Max schreiben, Challenge accepted. Wir überzeugen dich anderweitig, dass Koya eben doch ein Drohnen-Investment macht. Das finden wir noch raus.
Gut, schauen wir uns noch die Finanzierung an. Wie hat sich Auterion bisher finanziert?
Ja, natürlich haben wir auch hier eine Cap-Table modelliert. Auterion wurde Ende 2017 gegründet. Sie haben eine 10 Millionen Seed-Runde im September 2018 annonciert. Dabei waren Lakestar, einer der bekanntesten europäischen Fonds mit Spotify und vielen anderen Top-Firmen im Portfolio, Mosaic Ventures aus London mit Fokus auf Deep-Tech-Startups. Dann kam Costa Noa Ventures aus den USA dazu und Tectonic Ventures. Spannend ist, dass die Runde in Marin Closings umgesetzt wurde und die ersten Investoren bei einer Bewertung von, ja, in Anführungszeichen nur etwas mehr als 10 Millionen Pre-Money investiert haben und die Bewertung in drei Closings bereits auf über 30 Millionen Post-Money angestiegen ist.
Ja, 10 Millionen, das ist eine stattliche Bewertung für eine Pre-Seed oder frühe Seed-Runde in der Schweiz. Auf jeden Fall vor den Boom-Jahren war das. Aber wenn ein starkes internationales Konglomerat investiert, sind solche Bewertungen natürlich möglich. Auf die Seed-Runde folgten zwei weitgehend, zumindest in der Schweiz, nicht beachtete Finanzierungsrunden. Im 2020 haben vornehmlich Bestandesinvestoren weitere 11 Millionen investiert und Ende 2022 kamen nochmals 35 Millionen dazu. Die Bewertung hat sich bis zu diesem Zeitpunkt auf rund 100 Millionen Schweizer Franken erhöht.
Ja, das waren die Equity ist Finanzierungsvolumina in dem Sinne bis zu diesem Punkt 55 Millionen. Grants, Prices, Loans, die sind hier nicht eingerechnet. Im 2022 hat dann Auterion auch noch den Swiss Hightech Award gewonnen. Nun, 2025, drei Jahre später, die Series B. Diesmal eine richtige Kracherrunde mit Bessemer Ventures im Lead. 105 Millionen US-Dollar in Equity haben sie aufgenommen. Nun ist die Firma eben US-headquartered, wie wir bereits erwähnt haben. Und gemäß Lorenz Meyer liegt die Bewertung nun nördlich von 600 Millionen US-Dollar. Und zusätzlich von den 105 Millionen Equity kam ein nicht verwässender Grant vom Department of Defense oder Department of War von den USA in der Höhe von 25 Millionen US-Dollar.
Das sind doch starke Investoren. Bessemer ist einer der ältesten und renommiertesten VC-Fonds in den USA mit Hauptsitz in San Francisco. Sie verwalten inzwischen weit über 20 Milliarden US-Dollar. Dann kann man auch sagen, Bessemer, ja, hat in einige der größten Tech-Erfolgsgeschichten investiert, unter anderem in Shopify, LinkedIn, Pinterest, glaube ich, DocuSign, Twilio. Also ein echter Top-Tier-Investor, der normalerweise eher in US-Marktführer investiert und jetzt bei einem US-Schweizer Deep-Tech-Startup einsteigt. Also nun wurden ca. 160 Millionen Schweizer Franken in Equity investiert. Willst du eine kurze Zwischenbilanz für die Hörerinnen und Hörer machen?
Ja, das mache ich sehr gerne. Sieht positiv aus, würde ich jetzt mal sagen. Pre-Seed-Investoren, die im 2018 eingestiegen sind, die haben ein Multiple von 11x bzw. 5,5x, da wir zwei Bewertungen hatten, wo sie investiert haben. Dann auf das Follow-on-Investment vom 2020 und 2022, da haben sie Multiples von 3,5 bzw. 2,3x. Also bisher eine sehr schöne Story. Sie zeigt aber auch extrem schön die Thematik Verwässerung auf, und vielleicht kann man auch sagen, extrem brutal zeigt sie diese auf, von 13 Millionen Post-Money zu 480 Millionen, jetzt umgerechnet in Schweizer Franken, diese 600 Millionen, wo die Firma wert hat. Das ist rein von der Bewertung her gesehen ein mehr als 37-fache Erhöhung. Und für die Investoren, die damals eingestiegen sind, da haben wir einen Multiple berechnet, der jetzt einfach aktuell bei 11x liegt, also wesentlich unter den 37x von der Bewertung.
Ja, sehr spannend. Jetzt die große Frage ist ja, was macht denn Auterion mit dem neuen Kapital?
Ja, Auterion ist eigentlich Cashflow-positiv, wie du gesagt hast. Die müssen somit eigentlich kein weiteres Kapital aufnehmen. Sie sind aber aktuell im Markt eine riesige Chance, um rascher zu wachsen. Ergo braucht Kapital. Quasi von Europa in die USA nun wieder zurück. Sie wollen den Verkauf gerade in den Nordics, auch in Europa auf dem Kontinent, aber auch in Asien und der Region Indo-Pazifik beschleunigen. Lorenz hat da gesagt, dass gerade Deutschland und Polen bereits große Budgets für Drohnen gesprochen haben und das bei den Nordics jetzt aktuell ansteht.
Ja, und schließlich auch, und da kommen wir ins Sci-Fi-Territorium, entwickeln Kunden von Auterion bereits Drohnen, die andere Drohnen jagen können, also Drone-to-Drone-Defense.
Ja, für die Schweiz sicher ein starkes Signal. Deep-Tech-Startups aus unserem Ökosystem raise nicht einfach 10 oder 20 Millionen Runden, sondern eben auch dreistellige Summen. Dazu kommt, dass die USA konkret das Pentagon Technologie entwickelt in der Schweiz als strategisch relevant einstuft.
Ja, und das stärkt eben die Marke Deep Tech Swiss International. Auterion neben Lakera, Dedalin, das sind Referenzen, die zeigen, Schweizer Gründerinnen und Gründer können global spielen. Kommen wir zum letzten Deal des Monats. Deskberg, ein Schweizer SaaS-Startup, das den Arbeitsplatz neu denkt. Gerade wurde eine Series B-Finanzierung über 23 Millionen US-Dollar bekannt. Für ein Unternehmen, das erst 2020 gegründet wurde, ist das ein beachtlicher Schritt. Bevor wir über die neue Runde sprechen, lass uns einmal zurückspulen. Deskberg ist ja eines dieser Startups, das mitten in der Pandemie entstanden sind, in einer Zeit, in der wirklich niemand wusste, wie Arbeit künftig aussehen würde.
Ja, genau. Die beiden Gründer Ivan Kossu und Jonas Hess, die haben eigentlich ursprünglich eine Plattform für Coworking Spaces entwickelt. Und ja, mit Covid ist es dann relativ schnell gegangen. Der erste Satz war relativ einfach, aber eine clevere Idee. Haben sie eine App zur Buchung von Coworking Spaces gemacht. Man konnte freie Arbeitsplätze finden und sich via QR-Code einchecken. Und die genutzte Zeit wurde automatisch abgerechnet. Eigentlich haben sie da quasi die Airbnb-Logik angewendet auf flexible Schreibtische.
Ja, Check-in ohne Person, das war ein echter Need. Anfang 2021 waren bereits über 120 Coworking Spaces in Deutschland, Österreich und der Schweiz angebunden. Das zeigt, dass selbst im Homeoffice-Boom der Bedarf an flexiblen Arbeitsplätzen riesig war. Deskbird hat früh erkannt, dass der größere Markt innerhalb der Unternehmen selbst liegt. Das finde ich ein sehr spannender Gedanke. Also Firmen mussten plötzlich herausfinden, wer wann ins Büro kommt, wie viele Schreibtische sie wirklich brauchen und wie sich Teams koordinieren. Und genau daraus entstand die zweite Phase, Deskbird als Plattform für hybrides Arbeiten im eigenen Unternehmen.
Und das ist heute der Kern. Deskbird hat sich zu einer kompletten Workplace-Management-Software entwickelt. Über die App können Mitarbeitende ihre Arbeitsplätze, Meetingräume, Parkplätze etc. buchen. Und die Firma sieht, wer ist im Office. Das HR und die Facility-Management-Teams, die erhalten Analytics, wie stark die Flächen genutzt werden, wo Engpässe entstehen oder wo auch Einsparungen möglich sind. Damit ist Deskbird so etwas wie zum Betriebssystem für die neue Arbeitswelt geworden. Schlank, datengetrieben und nutzerfreundlich, sagen sie selbst.
Ja, und sie haben das aus der Schweiz heraus international skaliert. Heute hat Deskbird über 1 Million Nutzerinnen und Nutzer in mehr als 60 Ländern und Kunden wie Heineken, Schaeffler, KFC, ThyssenKrupp, Aeon und auch Shell. Innerhalb von nur 5 Jahren ist aus einer Coworking-App ein führendes europäisches SaaS-Produkt geworden. Besonders stark ist die Positionierung im Hybrid-Work-Segment, wo eben Deskbird als europäische Alternative zu US-Player wie Envoy oder Robin gilt.
Ja, beeindruckend muss ich schon sagen, finde ich, dass sie nicht in der Covid-Welle stecken geblieben sind, wie so viele andere Startups, sondern einfach danach erst wirklich relevant wurden und auch hart dafür gearbeitet haben, für diese Relevanz. Aber eben die Gründer, das Problem größer gedacht haben, nicht einfach Homeoffice-Koordination, sondern ja, Future of Office, die Zukunft des Büros. Lass uns noch kurz auf die Cap-Table schauen, Max.
Klar, also die Firma wurde, wie gesagt, im August 2020 gegründet. 14 Monate nach der Gründung, im Oktober 2021, hat Session.vc eine 1,2 Millionen Seed-Runde angeführt. Die Bewertung lag gemäß unseren Berechnungen bei rund 7 Millionen Schweizer Franken. Nur kurz darauf, im August 2022 wurde die Pre-Series A mit zusätzlichen 5 Millionen US-Dollar umgesetzt. Die Bewertung der letzten Tranche war bei 20 Millionen Post-Money. Investiert hat die Investorengruppe 41 Rivals Capital aus Deutschland und erneut Session VC.
Ja, die Series A wurde dann ein Jahr später, im August 2023, geraced. 13 Millionen US-Dollar. Diesmal kamen als neue Investoren Alstin Capital, also das VC-Vehikel von Carsten Maschmeyer und AXA Venture Partners dazu. Auch Portfolien aus Budapest und die Bestandesinvestoren haben mitgemacht. Die Bewertung lag damals bei ca. 37 Millionen Pre-Money. Im 2024 hat Deskbird eine erste Akquisition selbst gemacht und Hub2B aus Frankreich übernommen, um die Kundenbasis zu erweitern und einen neuen Markt zu erschließen.
Nun wurde im September die Series B in der Höhe von 23 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. In dieser Runde hat der Londoner VC Octopus Ventures den Lead übernommen. Neva aus Italien und AVP mit Büros in Frankreich, London und New York sowie bestehende Investoren haben mit investiert. In der Runde wurden CLAs mit einem Discount gewandelt und die neuen Equity-Investoren haben eine Pre-Money-Bewertung von knapp 55 Millionen Schweizer Franken bezahlt. Ich konnte mich diese Woche kurz mit Ivan Kossu, dem Gründer, austauschen. Er führt aus, dass sie extrem froh sind, mit Octopus Ventures und Neva zwei sehr starke und erfahrene Investoren onboarden zu können und dass sie eben die beiden für die weitere Vision, die weitere Entwicklung von Deskbird gewinnen konnten. Sie sind damit sehr gut aufgestellt für die Zukunft, hat er gemeint. Die Runde hatte sich am Ende doch in die Länge gezogen, zumal sehr viele Parteien und Anwälte involviert gewesen sind. Deskberg hatte die ersten Termsheets schon sehr früh im Prozess. Ready waren damit aber nicht ganz zufrieden und wollten alle Gespräche zuerst zu Ende führen. Und das hat sich in diesem Fall ausgezahlt.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, ein Signal an die Gründer. Es zahlt sich aus, die Liquidität gut zu planen und wenn das Cash schon zu knapp ist, erst in die Finanzierungsrunde zu starten. Sonst muss man eben Termsheets, die einem nicht passen, annehmen. Und wenn man das nicht will, dann sehen wir es leider auch oft, dass Firmen während dem Fundraising-Prozess das Geld ausgeht und sie die Bilanz deponieren müssen. Das ist dann sehr schade. Vielleicht noch kurz zur Runde zurück. Mir ist noch ein spannender Mechano aufgefallen, der hier angewendet wurde. Investoren, die haben alle eine Einix Liquidpref, aber die Series B-Investoren, die neu dazugekommen sind, die haben sich ja noch etwas reinverhandelt, quasi eine 12%ige Rendite auf die Liquidpref obendrauf pro Jahr. Das heißt, im ersten Jahr steigt ihre Liquidpref auf 1,12x und dann irgendwie im Jahr 5 ist die auf 1,76x. Also sie haben sich quasi wie eine Rendite gesichert, falls es zum Exit kommt. Finde ich noch spannend. Würde ich jetzt aber auch nicht zu früh implementieren in eine Firma, sonst ist dann plötzlich eine extrem krasse Liquidpref für die Investoren da, was die Gründer plötzlich ja nicht mehr so motiviert weiterzumachen.
Das ist interessant. Man lernt nie aus. Habe auch etwas Neues gelernt. Finde ich wirklich spannend, dass man sich eine solche Rendite gewähren lässt. Ja, interessant. Also, es wurden bisher 44 Millionen US-Dollar in Equity in Deskberg investiert. Das heißt, für die ersten Investoren ist das nicht ganz ein Dreier-Multiple. Ja, und für die Schweiz, was bedeutet der Deal für unser SaaS-Ökosystem, Guy?
Ja, ich meine, wir sprechen ja oft oder fast meistens von Deep Tech, Defense und KI. Und die Runde von Deskbird ist für mich ein Beweis, dass die Schweiz eben auch SaaS-Startups ohne eine tiefe ETH- oder EPFL-Technologie international skalieren können und Top-Investoren für sich gewinnen.
So, das wäre es gewesen mit der Deal-Folge von Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert doch unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.